Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und ich sage, neue Review, neues Glück, denn wir fangen die Sendung wie fast jede letzte Sendung an. Die Kinos eröffnen langsam wieder, versprochen, diesmal wirklich versprochen, die ersten Kinos machen wieder ihre Tore auf und passend dazu, heute ab Donnerstag, ab dem 25.06., wenn ihr uns jetzt halb live oder wie auch immer zuhört, läuft Richard Jewell in den Kinos an und das ist der neueste Film von Clint Eastwood. Wir haben den schon gesehen, sprechen heute drüber und wir klären, ob Clint Eastwood mit 89 Jahren immer noch für eine Bombenstimmung sorgen kann. Mehr geschmacklose Wortwitze und Tipps, wo ihr den Film sehen könnt, gibt's gleich bei uns. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Boom. So, da hast du deine Explosion. Wahnsinn. Ja, Bombenstimmung.
Nicht schlecht.
Hat der Kollege versprochen. Ja, bei uns wird es auf jeden Fall mindestens mal explosiv, wenn hier der Macher des schlechten Wortwitzes sich wieder neben mir eingefunden hat. Hallöchen, Ronny.
Vielen Dank für diese spannende und auch ebenso explosive Anmoderation.
Ah, Alex, hier schnell hier Thesaurus auf, Kacke. Alternative Worte für Explosion. Nein, egal.
Na?
Nicht?
Na?
Nee, lieber nicht.
Nee, okay. Wir brauchen da anscheinend wirklich Assistenz.
Pass auf, das ist nicht unser Niveau. Ja, das ist, also da jetzt auch noch nach alternativen Worten zu googeln, ist ganz, ganz eindeutig nicht unser Niveau. Das ist viel, viel, viel krasser als das, was wir hier so betreiben. Also wir sind da deutlich drunter, will ich damit sagen.
Ja, ich glaube, für die Zuhörer reicht's, würde ich sagen.
Genau, tschüss, bis nächste Woche.
Was? Aber ich glaube, wir müssen einfach mit der Aktualität unserer Folge werben. Richard Jewell, darum geht's heute. Beziehungsweise genau. In Deutschland der deutsche Titel Der Fall Richard Jewell, um es nicht irgendwie mit irgendwas anderem zu verwechseln oder bei Google
also da,
auf irgendwelche
da
falschen Ergebnisse zu
völlig
kommen.
Völlig richtig, dass da das deutsche Kino entsprechenden Anspruch hat, immer und wirklich immer einen anderen Namen sich noch irgendwie aus den Rippen zu leiern. Was mich jetzt hier ein bisschen abtörend an der Stelle ist, dass es ein deutscher Titel ist, ja. Also das wäre ja schön gewesen, dann hier wenigstens einen alternativen englischen Titel zu nutzen, gerne auch ohne den Namen Richard Jewell.
Ich wollte auch gerade sagen, ich wäre gar nicht überrascht gewesen, wenn es einfach Max Power jetzt hieße in Deutschland oder so.
Nice. Simpsons-Anspielung für alle, über deren Köpfe das jetzt gerade hier hinwegging.
Der neue Film von Clint Eastwood, Max Power.
Richard Jewell. Es gab doch Absolute Power sogar von Clint Eastwood.
Ja,
von
und drum, mit Clint Eastwood. Geil. Dirty Harry in the Line of Fire, Max Power. Das reiht sich dann nahtlos an, würde ich sagen.
Ja, da hast du tatsächlich jetzt irgendwie, hast natürlich recht, ne? Also Clint, Frechheit, wenn du dir das jetzt hier so einfach unter dir...
Genau. Copyrighten, Trademark hier, ne, it's richtig. Not allowed. Bitte fragen hier.
Genau, für den Film, den er dann mit 91 rausbringt. nee, wir haben uns für Richard Jewell entschieden, weil wir, glaube ich, gesagt haben, können wir auf jeden Fall beide gut darüber sprechen und weil er so ein bisschen, das hatten wir in unserer Update-Folge letzte Woche schon besprochen, so ein bisschen der Icebreaker ist, der die Fahrwasser ertastet letzten Endes.
Ertasten muss vielleicht sogar, ja.
Ja, ob Kino schon wieder geht. Jetzt ist natürlich für uns am raus, also wir kriegen für euch raus, ist das eine Sache, die ihr weglassen könnt oder müsst ihr da unbedingt quasi das geringe Restrisiko eingehen und euch in die hoffentlich nicht allzu vollen und virenfreien Kinosäle einfinden?
Ja, oder wir überzeugen euch heute mega, damit ihr euch in einen kleinen Raum mit zirkulierender Klimaanlagenluft setzt mit, was weiß ich, 100 anderen Leuten.
Schön.
War das ein Teaser?
Ich weiß nicht, ja, ein Teaser für was? Für eine zweite Welle. Die zweite Welle, demnächst auch bei Ihnen.
Im Kino, genau.
Ew.
Ach ja, es war auch so ein Hin und Her mit dem Release. Wir hatten in den Infos gesammelt, 2. Juli eventuell, aber nee, er kommt tatsächlich heute offiziell in die deutschen Kinos, 25. Juni, nachdem er im Dezember schon, am 13. Dezember 2019, in den USA anlief.
Bedeutet,
damit er nicht, ja.
Sorry, dass ich unterbreche, bedeutet ja, er hatte tatsächlich auch ein bisschen Chance, zumindest in den USA zu laufen, bevor er jetzt wirklich Corona hart zugeschlagen hat.
Genau, das auf jeden Fall schon. Da hat er also mindestens 2-3 Monate gehabt, um sich da ein bisschen warm zu laufen, oder hat er eigentlich wirklich seinen kompletten, glaube ich, Lebenszyklus, den er da schon ablaufen konnte. Und wir haben es nochmal rausgesucht. Wir sind ja hier so ein bisschen örtlich getrennt. Ne? Wo könnte man das jetzt bei dir gucken, Alex? In Köln? Yes. Zum Beispiel läuft der heute an im Off-Broadway oder im Rex am Ring. Und für alle, die zum Beispiel in Freiburg sitzen, wie ich, ne? Also im Süden Deutschlands, die können zum Beispiel ins Harmonie gehen in Freiburg. Da läuft der heute an. Ist auch so ziemlich das einzige Kino, ja, was offen hat und Richard Jewell aber im Programm aufgenommen hat. Und das ist doch nicht schlecht. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, wie gesagt, die Auswahl an aktuellen neuen Titeln, die vom Verleih wirklich in die Kinos gebracht werden, ist aktuell überschaubar. Und wie gesagt, jetzt müssen wir halt rauskriegen, ob sie den hier den Richard zum Sterben rausgeschickt haben oder nicht. Aber bevor wir hier unsere Meinung preisgeben, haben wir in aller Regel eine Synopsis und ein paar harte Fakten. Willst du uns einmal durch die Synopsis kutschieren?
Aber gerne doch, um auch wirklich alle noch da draußen abzuholen, die vielleicht vom Film noch gar nichts mitbekommen haben, hier eine kleine Zusammenfassung der Handlung. Wie du schon gesagt hast, eine Synopsis, richtig. Also, Richard glaubt an Recht und Ordnung. Mit aufmerksamem Blick zieht er durchs Leben, um irgendwann als vollwertiger Polizist das Gesetz vertreten zu können. Doch richtig zünden will seine Karriere nicht. Mit reichlich Übergewicht schlägt er sich mit Aushilfsjobs als Sicherheitsmann durch, während er noch zu Hause bei seiner Mutter lebt. Während der Olympischen Spiele 1996 wendet sich plötzlich das Blatt, als Richard mit seinem beherzten Eingreifen einen Bombenfund sichert und damit unzähligen Menschen das Leben rettet. Als Held gefeiert, entfacht seine Tat einen medialen Rummel, der ihn ins Visier des FBI bringt. Als nunmehr Tatverdächtiger wird Richard fortan in einen Strudel von Beschuldigungen gerissen. Selbst sein Glaube an Gerechtigkeit und Freiheit bietet ihm bald keinen Halt mehr, da dieser Stück für Stück durch die Behörden und die Medien öffentlich demontiert wird.
Hervorragend.
War schon relativ viel Handlung dabei, glaube ich, aber beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Von daher, also nicht komplett Spoiler-Gebiet.
Genau, ist richtig. Aber letzten Endes ist auch genau das, was der Trailer widerspiegelt, den wir natürlich, glaube ich, auch immer gerne verlinken noch, ne, wenn ihr euch auch ein Bewegtbild-Eindruck davon machen wollt. Aber unterm Strich ist es genau, wie du gesagt hast, das ganze Ding basiert auf wahren Begebenheiten. Das heißt, theoretisch, und mach das vielleicht nicht, wenn du Richard Jewell googelst, kannst du auch den ganzen Kram nachlesen. Wenn ihr jetzt entspannt in den Film gehen wollt oder was heißt entspannt eigentlich nicht, aber gespannt, ne, wie es ausgeht, dann vielleicht nicht vorher googeln.
Genau. Und du hast es gerade schon erwähnt, wie immer der Link zum Trailer und auch zur IMDb-Seite, wenn ihr nach oder während des Podcasts noch nähere Informationen haben wollt, dann gerne hier in die Podcast-Beschreibung gucken, da findet ihr die Links. Und wir hatten damals über den Trailer gesprochen, ich glaube, das war Oktober, November roundabout, und auch jetzt nochmal in der Vorbereitung. Mann, ist das ein geiler Trailer. Immer
ja,
noch.
Du hattest das, ich weiß, ich erinnere mich, dass du da auf den Tisch gesabbert hast.
Das, genau.
Also, ich habe gerade überlegt, ob das noch live war, aber ich glaube schon. Ne?
Ich glaube schon, genau. Ich wollte auf die Werbetrommel drücken, aber habe einfach nur auf den Tisch gesabbert, richtig.
Nee, also genau. Also auch der Trailer ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall geben kann. Genau. So, das heißt, jetzt haben wir erstmal den Teil der Synopsis weg, die wieder absolut hervorragend von dir zusammengeschrieben wurde.
Dankeschön.
Weil für alle, die das nicht wissen, ne, ganz oft macht der Ronny das selber, weil er einfach mit der Qualität der Synopsen da draußen nicht einverstanden ist.
Stetig so. Sogar. Nicht nur manchmal, sondern stetig. Immer.
Immer.
Immer. Quasi, das ist noch richtige Handarbeit hier.
Prädikat Ronny.
Besonders wertvoll.
Genau. So, aber gut. Jetzt nochmal, du hast es schon erwähnt.
Aber. Stab und Besetzung.
Richtig. Regie hast du schon gesagt. Clint Eastwood.
Der Eastwood Clint, genau.
Der Eastwoodsche Clint. Du hast auch gesagt, 89 mittlerweile.
89 Jahre, das ist unglaublich, ne? Und da dreht er halt einfach noch so die Filme weg.
Genau, also für viele, die es vielleicht nicht wissen, vermehrt, also natürlich ist er groß geworden als Darsteller, aber er hat auch schon vor vielen Jahren so durchaus Regieerfahrung gesammelt und mit dem Alter hat das dann exponentiell zugenommen und die Schauspielerei rückt auch immer weiter in den Hintergrund, hat sich natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, ab und an die eine oder andere Rolle dann selber zu füllen, aber ich glaube, er hat dann da so im Alter die Passion eher im Regiestuhl gefunden, vielleicht auch, weil es sich da bequem sitzt.
Vor allem vielleicht auch das, genau, die Getränke sind in unmittelbarer Nähe und man kann unterm Sonnenschirm sitzen. Aber genauso fing ja auch so ein bisschen, naja, eigentlich, nee, falscher Ansatz. Wir fangen mal ganz von vorne an. Für eine Handvoll Dollar, ne, schmeiße ich jetzt einfach mal in die Runde. 1964 war quasi in Zusammenarbeit mit Sergio Leone quasi der Startschuss für dieses ganze Spaghetti-Western-Ding, wo dann noch unzählige Ableger folgen sollten.
Für eine Handvoll mehr und so weiter. Also
genau, deutschen Titel sind das jetzt wiederum. Hat immer die harten Hunde gespielt und das zieht sich auch eigentlich wie ein roter Faden durch seine Vita. Auch eine bekannte Reihe von ihm, Dirty Harry, 1971 fing das an, auch diverse
klar,
Teile.
Super kultig, ja.
Super kultig. Dann sehr erfolgreich auch 1992, Unforgiven, also Erbarmungslos. Da
auch
fing
wieder
er unter
Western,
anderem
ne?
schon an. Auch wieder Western, genau. Da hat er schon Regie geführt und das Ding hat dann sogar direkt 2 Oscars gewonnen. Einmal bester Film und einmal beste Regie.
Ja, jetzt muss man auch dazu sagen, das sind ja eigentlich die begehrtesten Oscars, die es gibt, ne? Also Regie ist schon mal eine Hausnummer, gerade halt, wenn du nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur selber bist und bester Film.
Ja, genau. Ja. Ein paar Jahre später, dann 2004, Million Dollar Baby war auch medial nochmal ein großer, voller Erfolg und auch bei den Oscars sehr gut angekommen. Auch da das Gleiche nochmal wiederholt. Bester Film, beste Regie. Also beide Titel hier nochmal eingesackt. Auch eine Leistung.
Ja, bedeutet, der macht das nicht nur aus Spaß und Freude, sondern bekommt da auch die Lorbeeren, zumindest in Form von Preisen. Ne?
Richtig, richtig.
Also beeindruckend.
Dann 2008, auch nochmal relativ gut gepusht worden. Also es hängt mir zumindest auch noch so nach, dass der relativ erfolgreich war, auch was die Vermarktung so anging, und zwar Gran Torino. Da folgten dann noch diverse andere Filme, was vor allem ich jetzt auch so die Jahre gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Einer der letzten war jetzt zum Beispiel American Sniper unter anderem mit Bradley Cooper. Und 2018 The Mule, wo wir auch damals schon über den Trailer gesprochen haben.
Das ist korrekt.
Und da hat er gesagt, das ist dann sein letzter Schauspieleinsatz. Jetzt aber wirklich, hat er gemeint.
Sein letzter Schauspieleinsatz.
Genau.
Das glaube ich auch erst, wenn es soweit ist.
Aber ja, genauso ist es. Und was ich gerade noch als Fun Fact hinterher liefern wollte, jetzt habe ich aber schon wieder den Namen vergessen. In The Line of Fire, 93, auch so ein Film, da hat er angefangen, auch wieder falsch, aber das war ja kurz nach Erbarmungslos, auch Regiearbeit und gleichzeitig Hauptdarsteller und seitdem nichts anderes mehr gemacht. Seitdem hat er nur noch in seinen eigenen Filmen gespielt, seit 1993, Fun Fact.
Ja gut, aber wenn du die wieder anguckst, also er hat ja auch kaum Zeit, noch großes anderes zu machen, wenn er da wirklich auch mit Postproduktion, Schnitt und so weiter involviert ist. Er hat die ja wirklich so in einem soliden 2-3-Jahres-Rhythmus die Filme da rausgehauen.
Ja, also stetig, genau.
Ja, genau. Also da bleibt gar nicht viel Zeit, um irgendwo anders mitzuspielen. Und wenn du der Meinung bist, dass du es eh am allerbesten machst und dann dir im Zweifel auch die passenden Rollen drauf schneiderst da irgendwie, wo du auch Bock hast, die zu spielen. Wenn du sie anders nicht findest, dann führ halt selber Regie, ne? Also ja. ist ja nicht der Einzige, der sowas macht, muss man ja dazu sagen.
Ähnlich aber wie Sam Mendes, den wir ja hier in der letzten Review hatten mit 1917, er schreibt eher weniger oder er schreibt eigentlich die Drehbücher nie selbst. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Wer hat denn hier eigentlich die Vorlage geliefert? Und da schmeiße ich mal hier den Namen Billy Ray in die Runde. Klingt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so nach einem Triple-X-Darsteller.
Ja, oder nach einem Country-Sänger.
Oder Country-Sänger, auch das. Aber der hat auch hier ein paar dicke Dinger im Angebot. Und zwar hat er mitgeschrieben bei Hunger Games, also Tribute von Panem 2012, Captain Phillips 2013 zum Beispiel, Gemini Man, der letztes Jahr in die Kinos kam, oder auch gleiches Jahr Terminator Dark Fate mitgeschrieben.
Ja, über die Filme kann man jetzt denken, was man will, aber das sind auf jeden Fall große Namen. Mhm. Also kann man sich, glaube ich, da in die Vita packen. Und das Ganze wurde ja von Billy Ray letzten Endes in ein Drehbuch umgearbeitet sozusagen, ne?
Adaptiert.
Ja, so sieht's aus. Und zwar von dem, Artikel oder dem Buch, ich glaube, da gab es also mehrere Quellen, wo sie sich bedient haben, einfach.
Sachen, oder?
Ne?
Ja, genau.
Ja, American Nightmare, The Ballad of Richard Jewell, das war einmal der Artikel, der erschienen ist von Marie Brenner. Und dann gibt es noch ein Buch, The Suspect, von Kent Alexander und Kevin Sorbin. Und da haben sie sich quasi zum Großteil, nehme ich an, bedient, um auch so ein paar Details auszuarbeiten, um das Ganze dann in das Drehbuch, das wir hier heute besprechen, zu gießen.
So sieht's aus. Das ist doch mal hier super recherchiert. Da geht mir doch das Herz auf.
Nee, ich persönlich finde es immer ganz gut, das auch mal zu erwähnen, weil gerade, also man muss ja immer sagen, wenn du dich wirklich nach draußen hin präsentierst und etwas verfilmst, das wirklich passiert ist und auch noch nicht jetzt irgendwie 100, 200, 300 Jahre zurückliegt, sondern 1996, wo natürlich auch medial schon relativ viel dokumentiert wurde auch. Da ist natürlich so ein gewisser Anspruch schon da, das zwar natürlich unterhaltsam zu gestalten, aber auch realistisch und faktenbasiert.
Ja.
Ja, so von daher wollte ich das jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen. Da wurde
alles
da,
gut.
Die Quellen
alles
sind gut. Da, die Quellen sind vorhanden, auch hier bei uns.
In der Fußzeile oder was? Oder im Literaturverzeichnis?
Genau, Sternchen 1, Sternchen 2 und Sternchen 3.
Es ist sehr gut, sehr gut. Lass uns noch kurz drüber sprechen, wer alles mitspielt. Und zwar ganz vorne mit dabei quasi der Hauptdarsteller Paul Walter Hauser. Noch ein relativ unbekanntes Gesicht, möchte ich ganz vorsichtig sagen. Der hat seine erste größere Rolle gehabt in Tonya, beziehungsweise in der deutschen Übersetzung I, Tonya, 2017.
Wertvoll, danke Deutschland.
Wertvoll, genau. Eine kleine Rolle in Black Klansman noch gehabt, war auch zu sehen in Cobra Kai, haben wir ja auch nochmal mit aufgefasst und ist aktuell zu sehen im Netflix-Film The Five Bloods von Spike Lee. Und taucht dann nochmal auf, nächstes Jahr ist es zumindest eingeplant in Cruella, also quasi dem Spin-off von 101 Dalmatiner und spielt da den Horace. Da hatten wir ihn ja, glaube ich, schon auf so einem Promo-Bild mit Emma Stone zusammen gesehen.
Korrekt, ganz genau. Also, ja, du hast es selber gesagt, so der richtige Durchbruch wirklich jetzt erst die letzten, ich sag mal, 3 Jahre, wo er auch da in diesen AAA-Produktionen mitgespielt hat. Zweimal Spike Lee auch dabei, Black Klansman.
Ach, stimmt, zweimal sogar.
Also,
genau.
Da ist irgendwie Buddy Time angesagt.
Buddy Time.
Cruella, Disney-Verfilmung. Vielleicht keine ganz große Rolle, aber natürlich erstmal ein bocksolides Ding. Und ich meine, Hauptdarsteller hier in einem Clint Eastwood-Film. Passt aber natürlich auch ganz gut. Schaut euch die Bilder an, wie er im Film aussieht. Oder schaut euch nach dem Film vielleicht so rum mal Bilder von Richard Jewell, dem Echten, an. Da ist es eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden.
Ja,
musst du natürlich ein bisschen nachhelfen, aber wenn du das dann auch noch in einem Paket findest mit einem talentierten Schauspieler, wie es hier offensichtlich der Fall ist, dann gut für dich, dass er hier den Hauptdarsteller, den titelgebenden Hauptdarsteller abgreifen konnte.
Ja, auf jeden Fall. An seiner Seite ein Anwalt, der ihm hier durch die schlechte Zeit hilft, ist Sam Rockwell. Boah, der spielt eigentlich so ziemlich auch alles, oder? So 2005 hat er zum Beispiel in Per Anhalter durch die Galaxis mitgespielt, der Verfilmung vom ersten Buch. 2009 weiteres schönes kleines Sci-Fi-Ding, Moon. Da warst du ja großer Fan von, Alex.
Yes.
Iron Man 2 ist er aufgepoppt 2010. Dann vor knapp zwei Jahren, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Da sogar prämiert mit dem Oscar als bester Nebendarsteller. Und das ist ja schon mal auch...
Also, erstmal verdientermaßen für den Film, absolut. Und unterm Strich dann aber auch, wenn du dir wirklich die gesamte... Vita von ihm mal anschaust, war das 2017 so ein bisschen überfällig gefühlt. Hm.
Ja, der hat da auf jeden Fall schon einiges hoch und runter gespielt. Haben wir ja auch in unserer Review zu Jojo Rabbit schon mal abgefrühstückt, das Ganze. Ich weiß aber gar nicht, ob wir da auch erwähnt hatten, dass er ein Jahr später 2018 in Weist, der zumindest bei mir in den Top Ten noch rumgeisterte, nochmals nominiert wurde als bester Nebendarsteller. Erneut.
Ja, George Bush, ne?
George Bush hat er da gespielt. Auch saugeil gemacht. Dann leider nicht gekriegt, blieb bei der Nominierung. Aber hey, immerhin. Also 2 Jahre in Folge ist ja auch mal eine Ansage.
Ja, definitiv. Also Sam Rockwell ist also einer von den Kandidaten, wo ich sage, er ist vielleicht nicht underrated als Darsteller, aber gefühlt haben ihn nicht genug Leute auf dem Schirm. Weil wann auch immer du ihn siehst, finde ich ihn großartig.
Naja.
Und das ist übrigens auch hier der Fall, kann ich jetzt schon mal sagen.
Ja, und dann, wie gesagt, eine der letzten größten Produktionen halt, Jojo Rabbit, wo wir ja auch hier schon in der Review drüber gesprochen haben, in einer der letzten. Guckt gerne mal unseren Backlog durch, wenn euch das interessiert. Nee, macht's einfach. Macht's so oder so. Egal.
Hat sich ein bisschen was angesammelt. Wird nicht langweilig, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Weiterhin dabei, Olivia Wilde. Auch schon hier im Gespräch gehabt, spätestens zu Booksmart auch eine Review drüber gemacht. Mensch, stimmt, hier können wir direkt noch weiter das Fass aufmachen. 2019 hier im Kino gewesen, mitgespielt zum Beispiel Dr. House, bei Vinyl, Tron Legacy, auch immer wieder, was hier gerne erwähnt wird bei uns. Und bei Cowboys und Aliens zum Beispiel mitgespielt, den hatte ich hier noch mit auf die Liste genommen. Stimmt, ich glaube, bei Sam Rockwell auch in Cowboys and Aliens mitgespielt hat. Ich glaube, die haben sich da beide schon mal irgendwie am Set getroffen.
Sehr schön, sehr schön. Ja, wie gesagt, Olivia Wilde hatte ja immer dann mal so eine Elternpause dazwischen relativ lange, ne, bis sie dann Vinyl wieder zurückkam und dann hat sie sich überlegt, das passt mir alles nicht so richtig. Ich gehe mit Booksmart mal einen ganz anderen Weg und führe einfach selber Regie.
Ja, so. Was ja auch mal eine nette Abwechslung, möchte ich sagen, ist.
Wer hat, der kann, würde ich an der Stelle sagen.
Genau.
Da spricht auch der Neid aus mir.
Auch Serienerfahrung hat John Hamm, der spielt ja auch mit. Den hat man zum Beispiel auch in der Baby Driver Review. Mensch, das ist ja hier wie so ein Kreis, der sich schließt. Mensch, der kriegt direkt hier wieder Dark ins Gedächtnis. Mensch, Anfang ist das Ende, Ende ist das Anfang und so. John Hamm, reißt uns noch kurz ab, weil wir es im Baby Driver garantiert schon angesprochen haben. Mad Men, klar. Ich glaube, über 8 Jahre gespielt insgesamt. Auch da diverse Golden Globes und Emmys gewonnen. Unter anderem zuletzt dann noch gesehen Lucy in the Sky an der Seite von Natalie Portman und taucht dann, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, dieses Jahr noch oder nächstes Jahr dann im zweiten Top Gun namens Maverick auf.
Ich meine, der ist für Ende des Jahres noch, aber nagelt mich nicht drauf fest. Das ist ja alles so ein Flux. Ja, November, Dezember, ja. Aber wie gesagt, das ist ja alles hier in Bewegung. Es kann sein, dass Top Gun die Schallmauer 2020 durchbricht und es in 21 verschoben wird.
Ka-ching.
Boom. Ich darf auch mal.
Weiter noch dabei, 2 weitere Frauenrollen hier. Möchten wir gerne erwähnen. Katie Bates, die hatten wir ja, glaube ich, noch nie. Ganz groß rausgekommen mit Misery 1990 und da direkt den Oscar als bester Hauptdarstellerin kriegt. Also nochmal der dritte Oscar-Preisträger mittlerweile hier oder Oscar-Preisträgerin im Rennen. Mitgespielt auch bei Grüne Tomaten. Dann bei vielen bestimmt im Gedächtnis oder zumindest, ach Mensch, die kenne ich doch. Titanic mitgespielt an der Seite von DiCaprio und Winslet. Und hatte 2019 nochmal eine kleine Rolle, nur zum Beispiel in The Highwayman. Wer gerade zufällig auf Netflix nebenbei rumströmert.
Müssen wir da jetzt noch Katie was Bates. Zu sagen? Ich meine, Katie Bates ist...
ja, ist schon bekanntes
Gesicht. Über jeden Zweifel haben, ja, definitiv.
Gut. Rund war hier die Crew noch schnell ab, würde ich sagen. An der Kamera Yves Bélanger. Der war unter anderem auch schon für das Bild verantwortlich bei Brooklyn mit, das war Saoirse Ronan, wenn ich nicht mehr ganz falsch liege.
Das ist korrekt.
Richtig. Dann noch Demolition unter anderem, dann auch Serienerfahrung, Big Little Lies, ich glaube, komplett gemacht. Oder
ja, die Big Little Lies, Big Little Lies, glaube ich, komplett und ja. Sharp Objects und dann das Jahr drauf auch komplett.
Genau,
das ist auch. Ja die Jean-Marc Vallée Connection, das ist ja alles seine Handschrift, da haben sich die französischsprachigen Kanadier gefunden, glaube ich.
Ei. Und dann...
Ei, mon Dieu.
Jetzt hast du wieder alles rausgeholt. Und dann die Kamera geschwungen bei The Mule. Also da, glaube ich, den ersten Eastwood-Film zusammen gemacht und direkt fürs nächste Projekt halt wieder mit ins Boot geholt.
Hat er wohl irgendwas richtig gemacht?
Da hat er auf jeden Fall was richtig gemacht. Auch sehr interessant ist der Kollege, der hier für Schnitt und Montage zuständig war, und zwar Joel Cox. Der hat zum Beispiel schon den Editor gemacht bei Dirty Harry, dem dritten Teil von 1976. Da sind die sich schon mal über den Weg gelaufen. Und das ist schon eine ganze Weile her. Das sind halt auch über 40 Jahre, ja.
So sieht aus.
Dann auch die Arbeit bei Unforgiven erbarmungslos übernommen. Wie gesagt, Oscar prämiert, also nicht der Schnitt, aber der Film an sich. Million Dollar Baby dabei gewesen, Gran Torino gemacht, American Sniper, The Mule zum Schluss und eigentlich so ziemlich jeden Eastwood-Film, der da bei Eastwood halt in der Vita halt draufsteht. Also ganz dicke Buddies auf jeden Fall.
Ja, also die haben auf jeden Fall irgendwas aneinander gefunden, weil ansonsten arbeitest du nicht 40 Jahre eigentlich sehr, sehr konstant zusammen und gerade bei Schnitt und Montage hängst du ja wirklich aufeinander für absehbaren Zeitraum.
Ja.
Von daher, soweit ich weiß, nur ein Trivia hier am Rand, gab es genau einmal wohl eine Szene, die Clint Eastwood nochmal umgeschnitten hat, nachdem Joel Cox Hand angelegt hat. Ansonsten Beef. Immer komplett daran gehalten, was Joel Cox da quasi im Schnittkämmerchen zusammengeklebt hat. Also okay. Der hat Eastwood auf jeden Fall Vertrauen in den Kollegen.
Ähnlich wie im Kameradepartement hat man von The Mule, also Eastwoods letzten Film vor Richard Schuhl, auch den Kollegen vom Musikdepartement mitgenommen, und zwar Arturo Sandoval. Der ist, glaube ich, ein Musiker durch und durch, hat aber relativ wenig gemacht so bis jetzt so im Composing und Musical Department Bereich.
Ja, und eher kleinere Sachen, wenn dann auch, ne?
Eher kleinere Sachen.
Ja, bedeutet aber so in Summe, also er hält sich gerne, glaube ich, an Leute, mit denen er gut zusammengearbeitet hat.
Surprise, surprise, ja.
Und das Cast bis in die Zehenspitzen Oscar prämiert gefühlt.
Ja.
Also da hat er sich wirklich die Creme de la Creme eigentlich rausgesucht. Schließen wir noch kurz mit den harten Daten. Die ganze Nummer, du hast es ja gesagt, spielst du den Olympischen Spielen 1996. Da haben die stattgefunden in Atlanta.
Genau.
Und da spielt es auch. Muss man ja also, heute...
Also nicht nur spielt, sondern wurde spielt da nicht, gedreht.
Entschuldigung, das meine ich natürlich. Das war ein Versprecher von meiner Seite. Natürlich... wollte ich das erwähnt haben, denn es ist ja ganz oft nicht immer so, ne? Hollywood gaukelt uns da ja auch gerne mal irgendwas vor, weil sie es gedreht haben, wo sie es vielleicht billiger oder von der vom Staat gefördert bekommen haben. Mhm. Ne? Da werden dann irgendwie die US-Städte in Kanada nachempfunden oder irgendwo im Ostblock. da gibt's ja diverse Ansätze, und hier wurde gesagt, nö, wisst ihr was, lass uns das einfach irgendwie, das spielt in Atlanta, wir drehen das in Atlanta und dann passt das schon. Noch authentischer geht's nicht. Also da hat man sich's auch ein bisschen einfacher gemacht.
Wobei ich auch glaube, oder ja, es ist ja eigentlich so, dass Atlanta ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, was Filmproduktion angeht. Von daher war es wahrscheinlich...
Nein, keine Frage. Ich sprach jetzt wirklich nur so eher von der Budgetierung auch.
Mhm.
Weil ich glaube, in den USA zu drehen, macht sich halt einfach ein Budget mit so einem gewissen Prozentsatz bemerkbar, dass es halt teurer ist, als die Alternativen, wo es woanders zu machen.
Naja, dann schieß doch mal los. Was hat denn das Ding gekostet?
45 Millionen Dollar. So, jetzt musst du mir sagen, wir haben das ja schon immer mal, das ist jetzt ja nicht das ganz, ganz dicke Budget, aber das ist schon relativ ordentlich.
Das ist für ein Charakterdrama, kann man das, glaube ich, auch wesentlich billiger abliefern.
Ja, ne, schon. Also ist jetzt nicht so, dass der Film
in die Vibes ausstrahlt. Aber wir haben ja gerade das Cast zum Beispiel vorgelesen.
Ja. Gut, das Cast wird sicherlich ein bisschen was nehmen. Er fühlt sich aber auch nicht wirklich Indie an.
Nee, also
der fühlt sich schon sehr, sehr hochwertig produziert an. Die Frage ist jetzt halt tatsächlich, und ich muss da immer an dieses Behind-the-Scenes-Reel von von Parasite denken.
Oh ja.
Das spielt ja 96. Einige Sachen werden halt in Atlanta sicherlich nicht mehr so aussehen wie vor 24 Jahren. Könnte durchaus sein, dass hier ein bisschen Budget auch draufgegangen ist für die Effekte, die halt niemand sieht. Ne? Was so.
Aber sieht man so viel? Ich finde eigentlich, es ist äußerst abstrakt gestaltet.
Sie zeigen gar nicht so viel. Spielt viel in drin, im Inneren, in irgendwelchen losgelösten Sets, meinst du?
Konzert, Bühne, ja, es
gibt unterm Strich eigentlich so ein, zwei ikonische Szenen vielleicht oder Locations, die sie halt wirklich zeigen. Sicher, ja. Und das war's dann auch. Aber ich fand, als ich 45 Millionen gelesen habe, auch, dass es eher schon am höheren Ende des Spektrums ist. Aber wir haben ja gerade zwei Argumente genannt. Atlanta als Location und die Stars, die mitspielen. Ja, bedeutet aber natürlich auch 45 Millionen Budget, dass da ein bisschen was rumkommen muss beim Einspielergebnis. Jetzt haben wir gesagt,
da wollen wir schon was sehen als Filmstudio, auf jeden Fall, ja.
Naja, na klar. Ich meine, ja, prinzipiell Clint Eastwood eine sichere Nummer, in den USA auch erstmal gut gestartet. Im Opening 4,7 Millionen Dollar. Ging, glaube ich, ganz gut los. Ja. Hat dann aber so in Summe über die zwei, drei Monate, die er das ausgeritten haben in den USA, nur knapp über 22 Millionen eingespielt. Also so nicht mal ganz die Hälfte des Originalbudgets. Und da ist noch kein Marketing inbegriffen.
Ja, das ist schon
das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Da war jetzt auch schon so langsam Corona am Aufflammen. Hat man vielleicht auch ein bisschen drauf gebaut, dass Clint Eastwood weltweit zieht, wie das eigentlich mit seinen Filmen immer so waren. Das war immer eine sichere Bank. Das waren jetzt nie die wirklichen Milliardenfilm-Einspieler, aber immer solide. Und dann kommt jetzt auf einmal doch dann wirklich Corona im großen Stil noch um die Ecke. Hat ja auch hier bei uns den Film in die Knie gezwungen. Deswegen kommt er jetzt. Haben wir ja dick und breit vorhin schon besprochen. Und ist jetzt aktuell, stand jetzt weltweit bei knappen 44 Millionen. Also wir sind immer noch nicht beim Einspielergebnis, beim Produktionsbudget angekommen mit dem Einspielergebnis. Und wir haben es ja immer wieder gesagt, da hängt noch mehr dran. Das ganze Marketing, das kostet auch richtig Geld. Das könnte vielleicht mit einem roten Minus irgendwie ausgehen am Ende des Jahres, wenn es dann wirklich vielleicht in allen Märkten gelaufen ist, weil der wird einfach auch jetzt hier in Deutschland nicht viel reißen aktuell.
Ja.
So oder so.
Und also da habe ich glaube ich auch ein bisschen Angst, vor allem wenn man auch nochmal zurückguckt, wir haben es erwähnt, Gran Torino, um es in die Runde zu werfen, der hat 33 gekostet und der hat fast 270 Millionen eingespielt, also fast das Zehnfache. Also der ging glaube ich da echt steil 2008 und Clint Eastwood hat aber noch ganz viele andere, so kleinere Dinge gemacht die letzten Jahre, zum Beispiel 1517 to Paris, der hat auch 30 Millionen nur gekostet, der war dann knapp bei 60 rausgekommen, dann gab es Jersey Boys, da wurde es auch ein bisschen enger, der hat dann schon 40 gekostet, war dann knapp bei 70 und American Sniper war dann halt wieder eine völlig andere Richtung, der war bei 60, also nur unwesentlich teurer und hat 550 Millionen eingespielt, also auch fast das Zehnfache wieder und das ich weiß nicht, ob man jetzt zum Eastwood einfach sagt, ja Mensch, ja komm, dann mach einfach mal ab und zu ein paar so kleine Dramen, ne? Aber wenn du uns, was weiß ich, alle 5, 6 Jahre dann nochmal so einen dicken Erfolg hier hinputterst, dann komm, mach.
Du meinst, solange wie wenigstens Break-Even erreicht wird, lassen sie ihn machen, weil immer mal ist ja so ein Ding dabei, wo einfach einen raushaut.
Ich glaube schon. Und Eastwood ist halt auch einfach ein Name. Ich glaube, als Eastwood, wenn du 10 Dinger in den Sand setzt, dann kommt vielleicht mal jemand und sagt, Mensch, müssen wir mal gucken, möglich, was wir dann machen, aber ich glaube so.
Ja, dann kann er den Rest, glaube ich, auch mittlerweile mit seinem Privatvermögen stemmen, könnte ich mir vorstellen. Aber ja,
ich frage mich auch gerade, stell dir vor, sagt jemand, komm, geh mal zum Clint und sag denen, er darf keine Filme mehr machen. Wenn du vor Clint Eastwood stehst, ja, selbst auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen eingelaufen ist mit seinen 90, aber wer kann denn Clint Eastwood in die Augen sehen und dann sagen, ja, du darfst keine Filme mehr machen?
Nee, so machst du das natürlich auch nicht, aber ich gebe dir recht,
nee,
das ist
nicht.
kein schöner Gedanke auf jeden Fall.
Jetzt da ist einfach natürlich zu viel Respekt trotzdem, im Spiel auch.
Ja, definitiv. Jetzt ist natürlich die Frage, und da kommen wir, glaube ich, bestimmt jetzt sofort auch zu, wenn wir hier ein bisschen in die Details gehen. Ist das ein polarisierendes Thema gewesen, um das es hier ging, das er bearbeiten möchte, dass das in den USA so ein bisschen auch kontrovers vielleicht auch sich im Einspielergebnis widerspiegeln könnte? Lass uns das mal rausfinden jetzt.
Ja, okay, komm. Dann gehen wir einfach jetzt direkt in die Analyse herein. Und,
war ja fast eine Hypothese hier. Meine Güte, ich mache euch hier den Ronny verarme.
Den Ronny für Arme, dankeschön. Dann mache ich hier nochmal den richtigen Ronny und ich trage zwei Hypothesen vor. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn wir hier in die Analyse gehen, dann haue ich hier so zwei Behauptungen in den Raum und an denen versuchen wir uns so ein bisschen durch die Rezension zu hangeln. Also, ich behaupte, Hypothese Nummer 1, Richard Jewell liefert Richard Jewell liefert herausragend gespieltes und fehlerfrei inszeniertes Schauspiel. Und da habe ich noch eine zweite Hypothese mitgebracht. Richard Jewell ist ein theatralisch ablaufendes Stück ohne wirklichen Biss. So, jetzt kann jeder so sagen und sich denken.
Ja, hast ja schön zusammengefasst, würde ich sagen. Nee, passt für mich. Alles klar, dann nächste Woche haben wir wieder ein Update und Tschüssikowski, ne?
Mach's gut.
Ja, bye.
Das ist jetzt echt so ein bisschen die Waagschale gerade, oder? Das erste ist so, oh, geil, also ist schon gut. Und jetzt,
ja, und dann relativierst du es einfach so ein bisschen, wieder.
Naja, eigentlich passt nicht ganz
wie
so zusammen.
Wie können denn diese beiden Thesen aus einem Mund sein? Das gibt's doch gar nicht. Der Ronny ist doch verrückt heute. Nee, da hast du ja jetzt hier was vor mit mir.
Habe ich hoffentlich die Leute angefixt, genau. Und wie immer würde ich sagen, also ich könnte zum Beispiel mit meinen Pro-Punkten anfangen. Wie sieht's bei dir aus?
Pro-Punkte mich doch mal.
Soll ich anfangen?
Das.
Wenn ich schon so Thesen raushaue, dann muss ich auch liefern, meinst du?
Do it.
Okay, ein Pro-Punkt, den ich habe, ist die Regie. Und zwar sage ich, dass, auch wenn ich nicht alle Eastwood-Filme jetzt auch so die letzten gesehen habe, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn du Eastwood sagst, mach einen Film und dann geht jemand ins Kino und sagt, ich gucke mir jetzt einen Eastwood-Film an, dann weißt du einfach, was du kriegst, irgendwie gefühlt. Und hier bei Richard Jewell ist es ähnlich, vom Look und Feel. Es ist irgendwie relativ klassisch inszeniert, aber es wirkt irgendwie nicht altbacken. Ne? Also es ist, wie soll ich sagen, es ist kein super Sci-Fi-Film, ist jetzt kein Transformers, ist es kein hyperstilisiertes Gone Girl von Fincher oder so, sondern es ist wirklich einfach ein klassisches Drama, ruhig erzählt, genau, ganz klassisch,
ja, nicht,
ohne Reise-Effekte, aber trotzdem irgendwie in die Moderne überführt, so.
Ich bin da komplett bei dir und wir hatten ja auch schon mal ohne laufendes Mikro kurz gesprochen. Ich hatte ja gesagt, die Eastwood-Filme sind immer sehr zweckmäßig. Was meine ich damit? Die Regie von Eastwood, der sucht sich ja in aller Regel eher Filme aus, die, wie du gesagt hast, keine großen Spektakel sind. Meistens sind die Charaktere da im Fokus und die treibende Kraft.
Genau.
Das ist auch hier so. Also Drama natürlich, aber die ganze Summe, die Fäden, wie er die zusammenbringt, was die Cinematografie betrifft, was den Schnitt betrifft, das ist alles sehr unaufdringlich, deswegen hatte ich das Wort zweckmäßig verwendet. Und das
trifft ganz gut, ja.
Das führt dazu, wie du es auch gesagt hast, dass du dieses klassische Hollywood bekommst, was man so sagen würde, was man irgendwie. Da ist ein bisschen was aus den 80ern dabei, da ist ein bisschen was aus den 90ern dabei, da ist was von heute dabei. Die Eastwood-Filme haben eine gewisse Zeitlosigkeit. Hier noch mehr als bei vielleicht anderen Filmen, weil es eben auch eine Epoche, 96, also einen konkreten Zeitpunkt porträtiert. Sind die aus irgendeinem Grund für mich in der Lage, auch vermutlich, also lehnen wir aus dem Fenster, wir haben ja jetzt 40 Jahre, auf die wir zurückblicken können, der wird ganz gut altern, glaube ich. Das ist einfach
guter Aspekt, ja.
Ja, also das ist eine einfach bocksolide Nummer, wo du sagst, das ist so das klassische Hollywood, da wurde in gefühlt, und das ist jetzt positiv gemeint von mir, auch wenn es vielleicht ein bisschen negativ klingt, da wurde an keiner Stelle irgendwie ein großes Risiko eingegangen. Das ist einfach alles eine solide zwei Sätzen bestanden, next, irgendwie. Das ist, also das, der ja, es brilliert jetzt für mich in keiner der Disziplinen wirklich. Ne? Kameraarbeit passt einfach, ne? Sieht nach Hollywood aus. Okay, Schnitt. Solide, keine großen, weiß ich nicht, ja, keine großen Experimente, kein abgefahrener Tonschnitt oder sonst irgendwelche Sachen, siehe Baby Driver oder so. Einfach, ne, also zweckmäßig der Handlung, ich will nicht immer wieder dieses Wort bedienen, aber ja, und das zieht sich aber bei Eastwood durch alle seine Filme irgendwie.
Also ja, und ich glaube, bei Richard bei Richard Jewell ist so klar, finde ich sogar, wird es direkt mit dem Intro klar. Du hast keine große, ich sag mal, spektakuläre Einführung oder wo du direkt das ganze Panorama vom Cast mit einmal kennenlernst, sondern es ist wirklich ein absolut ruhiger Beginn. Richard Jewell, du bist direkt mit ihm im Alltag, beginnst ein Kapitel aus deinem Leben heraus kennenzulernen, merkst direkt, es ist ein starker Porträtfokus, wie du auch gesagt hast. Mhm. Und genau, so zieht sich das halt auch hier wie ein roter Faden einfach durch. Und ich finde, der Film wirkt dadurch wie ein rundum gelungenes Gesamtpaket ohne große Ausreißer nach unten wie auch nach oben.
Genau, und das ist, glaube ich, wirklich zum Großteil der Regie von Eastwood da geschuldet an der Stelle. Mhm. Ausreißer nach oben von meiner Seite, damit ich jetzt hier mal den nächsten Pro-Punkt bringe. Ich hatte vorhin schon das Oscar-prämierte Cast genannt. Das ist nicht nur auf dem Papier so, die bringen das auch tatsächlich auf die Leinwand. Es ist ja immer so eine Sache, ob das authentisch ist, ob man denen das abkauft. Wir haben ja gesagt, es ist ein Drama, es ist sehr fokussiert auf die Figuren. Hier gerade natürlich auf den Protagonisten, der sogar den Namen gegeben hat für den Film selber. Da hängt natürlich unheimlich viel dran. Und natürlich hängt das auch am Drehbuch und dass die Sätze, die den Darstellern da irgendwie in den Mund gelegt werden, sozusagen, ne, realistisch klingen oder wirken. Aber die müssen es unterm Strich halt dann auf die Leinwand zaubern. Und ich finde, dass das hier einfach wunderbar funktioniert. Also ich habe jetzt nicht wirklich das Gefühl gehabt, teilweise unbedingt einen Film zu gucken. Klar, manche Sachen sind so ein bisschen optimiert, vielleicht auch für Film, um so einen bestimmten Punkt drüber zu bringen. Aber ansonsten wirkte das alles recht realistisch, nenne ich es mal.
Mhm. Ich habe fast schon so ein bisschen meinen Einstieg, wo ich später nochmal zu den Kontrapunkten komme. Aber Stab und Besetzung ist ein guter Aufhänger und ich war extremst angetan von Paul Walter Hauser, der hier halt einfach den Richard Jewell spielt. Ich fand es einfach super, so eine Figur zu sehen, weil er ist eine recht untypische Figur. Man muss sagen, auch vom Schauspieler an sich einfach her. Also erzählerisch, wie schauspielerisch von der schauspielerischen Physis einfach, muss man sagen. Weil Paul Walter Hauser ist ja schon ein Pfundskerl, muss man mal sagen.
Und hat nochmal 20 Pfund, glaube ich, nochmal draufgepackt für die, ich glaube, also entweder Pfund oder Kilo, was ja durchaus einen Unterschied macht, aber so in dem Dreh, also er hat nochmal nachgelegt, extra für die Rolle auch.
Und da muss man schon nachdenken, wann hat man mal so einen Pfundskerl in der Hauptrolle gesehen, was jetzt nicht irgendwie Comedy oder Slapstick oder sowas war. Ja, man denkt immer direkt an John Candy oder sowas.
Nee, sondern wirklich hier ernstzunehmendes Drama.
Und was er hier macht, Paul Walter Hauser, er spielt einen einfachen Typen von nebenan. Und ich finde, er schafft es trotzdem in diesem Oscar-prämierten Cast, seine Figur irgendwie zu entkoppeln von diesem ganzen Ensemble. Und ich finde, das wird vor allem bemerkbar, das ist mir vor allem beim zweiten Mal gucken halt extrem aufgefallen, er spielt so richtig natürliche, kleine, feine Details und das fand ich halt richtig stark. Reaktionen, wenn er angesprochen wird, wie er läuft, wie er sich bewegt. Oder,
für mich war es die Mimik, wie seine Augen teilweise bewegt.
Das so ein bisschen verschlafen, nachziehend, oder er kommt nach Hause und er macht so eine kleine Bewegung, als wollte er gerade zum Spiegel gehen und seine Haare nochmal machen, weil er sieht, er ist total übernächtigt.
Ja, und dann lässt er es, ne?
Und danach unsicher, aber ja, so aufgeregt.
Die Augen waren es für mich hier an der Stelle, die mir immer wieder suggeriert haben, er macht zwar so ein bisschen den naiven, treudofen Tölpel, aber da sind Gedanken drunter und für mich waren es die Augen, die da wirklich, wo er schauspielerisch rübergebracht hat. Leute, der kriegt das alles mit, ne? Ihr denkt, das geht voll über seinen Kopf hinweg, aber nee. So, ne? Also die Figur ist durchaus bewusst, was hier abgeht und zieht da selber auch seine Schlüsse draus und das kriegen wir ja dann auch später im Film mit. Ich will da jetzt gar nicht vorweggreifen, aber und das sind diese feinen Nuancen, die du ja auch angesprochen hast, wo ich sage, Mensch, eine ganz starke Nummer auf jeden Fall, ja.
Das fand ich richtig stark, genau. Und das ist mir so, das ist für mich einer der größten Pluspunkte, die halt echt den Film mittragen. Und was ich auch sehr interessant fand, das wäre für mich jetzt der nächste Punkt, wenn ich kann es ja gleich nochmal zurückgehen oder wie auch immer, ist der Soundtrack. Das fand ich sehr überraschend und im Nachhinein habe ich mir überlegt, ich muss nochmal bei den anderen Eastwood-Filmen da drauf achten, aber der Soundtrack ist ja gefühlt eigentlich fast gar nicht vorhanden in dem Film.
Das ist richtig.
Also er ist extrem zurückhaltend, er taucht wirklich nur in gefühlt 2-3 Szenen auf, wenn man mal jetzt nicht da von dem Konzert oder so spricht, was da stattfindet, wo 1-2 Szenen spielen. Und das gibt dem Ganzen auch so eine gewisse Schwere, so einen dokumentarisch reduzierten Stil. Aber die Szenen, genau, wir kriegen dadurch einfach eine gewisse Schwere und können ihr Momentum da durch jede Szene schön durchtragen und geben halt Raum für das Schauspiel. Und das fand ich doch recht stark und erstmal auch wieder ungewöhnlich.
Wie du gesagt hast, ich fand tatsächlich dadurch fast was Dokumentarisches bekommen. So wirklich das Gefühl, dass du was siehst, was irgendwie wirklich passiert ist. Ne? So weniger reißerisch, wie man das von Hollywood gewohnt ist, auf jeden Fall. Aber das ist ja, wie gesagt, diese Töne, die kriegt ja, glaube ich, Eastwood ganz generell ganz gut rübergebracht in seinen Filmen immer. Ja. Eine kurze Sache, die ich noch erwähnen wollte, fand ich ganz geil. Ich habe ja gesagt, ich reite da jetzt ja mega drauf rum, dass er 96 spielt und du musst natürlich dann versuchen, dass auch alles 96 aussieht. Das bedeutet vom Set-Design, von den Props, von den Klamotten, von den Frisuren und dann natürlich zum Beispiel haben sie einige Nächte die Nebenbühne oder die Olympia-Bühne, wo die Acts aufgetreten sind. Das ist ja auch alles wirklich passiert. Und da gibt's eine ganz schöne Szene, wo du Konzert auf der Bühne hast, siehst du ein bisschen unscharf im Hintergrund und auf der großen Leinwand siehst du halt die Originalaufnahme. Irgendwie auch in 4:3 auf der Leinwand. Und unten auf der Bühne sind dann irgendwelche Buddy-Double, wo du halt wirklich so eine schöne Verblendung hast zwischen der Originalaufnahme und den Dreharbeiten letzten Endes. Und ich meine, es gibt auch im Fernsehen dann, wo die Mutter sieht, dass da die Breaking News sind, eine Originalaufnahme von Richard Jewell, die da abgespielt wird,
wo seine Stimme drüber gelegt wird.
Meinst genau, das? Ja, richtig. Ja. Wo du aber trotzdem halt auch wieder diese Verblendung hast, ne, zwischen Originalquellen und Fiktion da an der Stelle letzten Endes. Das ist ganz, ist ganz schön geworden. Genau, und für mich, da bin ich gespannt, was du sagst, das wäre jetzt noch ein positiver Punkt, bevor wir jetzt hier, ich weiß gar nicht, müssen wir nach der Zeit gucken, ein bisschen vielleicht. bevor mich Ronny hier wieder im Chat anschreit. Für mich war ein positiver Punkt, dass der Film übt jede Menge Kritik und gibt jede Menge Denkanstöße. Zu etlichen Themen. Es geht zum Beispiel um die mediale Vorverurteilung. Relevanter als jemals zuvor eigentlich. Sicherlich auch ein Grund, dass der Film jetzt gemacht wurde von Clint Eastwood. Mhm. Da ist Kritik an den Waffengesetzen in den USA drin. Da ist Kritik drin und auch das, glaube ich, vom Timing, Clint Eastwood, meine Güte, da müssen dir aber die Ohren klingeln, wie das so mit dem Law Enforcement ganz generell ist, ne? Also wie der Rechtsstaat überhaupt funktioniert in den USA oder eben im Zweifel halt auch nicht funktioniert. Und ich finde, das kommt halbwegs subtil rüber. Also da wird nichts final ausformuliert. Das wird alles so gefühlt, also ganz viel angerissen, vielleicht könnte der eine oder andere argumentieren, zu viel. Die Themen werden alle aufgemacht. Und das reicht mir persönlich aber auch so. Also, das ist das, was ich gut finde. Ein guter, gut gemachter Film, überzeugt durch die Story und gibt dir genau zu diesen Themen so ein bisschen den Denkanstoß. Genau, da ist der Film dann die Kraft, die diesen Dominostein so ein bisschen ins Rollen bringt, dass du da vielleicht den Themen ein bisschen nachhängst und eben nicht so richtig ins Gesicht dir springt mit der Botschaft, die der Film vielleicht noch rüberbringen möchte, sondern so ein bisschen subtiler. Und da, das ist für mich die Kraft, die Filme haben können. Und ich fand, das war hier recht gelungen, mal wieder zur Abwechslung, dass das so ein bisschen nicht entsättigt ist. Das nimmt jetzt der Wirkung, klingt kein Abbruch, ne? Das soll jetzt gar nicht negativ klingen. Aber ich fand das war noch von meiner Seite ein Pro-Punkt auf jeden Fall.
Nee, finde ich auch. Da gab es ja auch so ein bisschen schon Diskussionen im Vorfeld, wo der Film rauskam, dass Clint Eastwood dazu sehr die Regierung und die Medien verteufelt. Da ging es ein bisschen auf seine Geschichte auch ein, weil er ja bekennender Republikaner ist. Jetzt nicht so im Sinne von, er würde Trump wählen, aber im Sinne von, ich als Bürger habe eigentlich Rechte, die ich mir nicht nehmen lassen will. Oder es gibt andere Bürger. Jeder Bürger hat Rechte, die man ihm einfach nicht nehmen können sollte. Also genau, ich finde es aber auch nicht so in your face, genau, und habe da jetzt auch eigentlich nicht keine Probleme gehabt. Und ich glaube, das kommt immer so bei Clint Eastwood-Filmen eigentlich mit.
Genau, und man muss ja jetzt auch dazu sagen, Republikaner oder nicht, die aktuelle politische Situation oder generell die aktuellen Situationen, wie sie sich dramatisch da in den USA darstellt, gibt ihm ja recht mit der Kritik.
Ja.
Reiht sich ja da nahtlos ein, scheint nicht der Einzige zu sein, der das so sieht.
Genau.
So, jetzt bitte du noch mit, was auch immer du da an negativen Sachen auf deiner hoffentlich kurzen Liste hast noch.
Ich versuch's. Ich war gerade beim Soundtrack und der Soundtrack schlug mich quasi nahtlos in meine Kontrapunkte rein. Und so habe ich gerade gesagt, er ist extrem zurückhaltend, kaum vorhanden. Aber Kontrapunkt für mich, wenn er denn mal da ist, dann ist er absolut kitschig. Also du hast dann so ein sanft seufzendes Piano, was dann quasi so in ganz tränenrührenden Szenen halt nochmal so diesen extra Push gibt, wo ich denke so, es aber ist jetzt das, sehr ist dezent, das, ist aber es ist schon so.
Oh, das ist ja zu klassisch so Hollywood oder ist es vielleicht 90er-Jahres-Style?
Ja, da habe ich schon das Gefühl, das ist mir zu ein bisschen einfach so ein bisschen zu klischeebehaftet, wenn dann einer, keine Ahnung, Da hat eigentlich nur noch Halle Julia gefehlt,
ja,
oder sowas.
Ich weiß, was du meinst. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen.
Da wollte auf jeden Fall dann, wenn es mal kommt, jemand auf Nummer sicher gehen. Und da war ich auch ein kleines bisschen enttäuscht, weil das weit entfernt ist von dieser herausragenden Musik, die im Trailer verwendet wurde. Ich meine, ja, es ist ein Trailer-Schnitt.
Daher kommt auch dein drehendes Auge, ich verstehe.
Trailer funktioniert auch komplett anders, ne? Auch noch komplett anders. Auch nochmal hier nochmal Chapeau an den, der das gemacht hat. Aber ja, umso lustiger ist es dafür, wenn dann plötzlich im Film alle nach Los del Rios Macarena tanzen oder einem so die Schattenseiten der 90er Jahre nochmal vor Augen geführt werden.
Ja, das war aber eine coole Szene, die wirklich nochmal, die lassen sie auch länger ausspielen, als ich gedacht hätte, einfach um dich noch so ein bisschen in Gedanken schwelgen zu lassen mit, ja. Haben wir das wirklich gemacht? Oh, was für eine peinliche Nummer. Ja, ich glaube schon, ne?
Verdammt. Ja. Nee, aber kann man drüber hinwegsehen, dafür, dass der Soundtrack ja wie gesagt halt extrem reduziert ist und das ja dann eher eigentlich schon ein Pluspunkt ist, wie wir ja gerade schon ausgeführt haben. Ansonsten könnte ich gerade noch weitermachen. Und zwar habe ich gesagt, die Erzählung, du bist ja, glaube ich, damit eigentlich d'accord gegangen, ist handwerklich absolut solide inszeniert. Aber für mich ist vor allem, muss ich kurz noch erwähnen, ich habe jetzt endlich mal dieses Jahr geschafft, When They See Us nachzuholen. Ne? Netflix-Serie, wo es um die Central Park 5 ging. Geht über 4 Stunden, 4 Teile, wo es darum ging, dass 5 Afroamerikaner unschuldig verurteilt wurden. Und da jetzt das noch so im Hinterkopf zu haben, fand ich jetzt hier Richard Jewell, die Darstellung, diese Auswirkung der medialen Hetze, fand ich dann eigentlich fast schon zu oberflächlich. Weil ich fand, das wird zwar gezeigt, ja, die Reporter sind ein bisschen doof und das FBI verrennt sich da völlig irgendwie blöd, aber was mir so einen Kick nochmal gegeben hätte, vor allem in diesem Vergleich, den ich gerade gemacht habe, was ist denn so mit Freunden? Was ist denn mit dem generellen Verhalten der Öffentlichkeit? Ja, wie schirmen sich Freunde von dir ab? Wie gucken dich Leute beim Einkaufen an? Dass ich vielleicht diese Komponente im Film nochmal mitbekommen hätte. Diese Alltagsausgrenzung von Leuten, die plötzlich verteufelt und dämonisiert werden. Ich glaube, das hätte mir nochmal so einen extra Kick in die Magengrube gegeben und hätte es für mich noch ein bisschen tiefer gemacht. Anstatt nur zu sagen, die Reporterin ist böse. Und der Agent vom FBI ist böse, weil da habe ich einfach so typische Bösewichte, sage ich mal, die ich halt einfach so schnell abstempel und dann komme ich damit klar.
Ja, nee, ich weiß was du meinst und da sind wir halt wahrscheinlich auch wieder beim klassischen Hollywood, ne? Und du musst halt immer so irgendwie ein bisschen die Antagonisten haben, die dann vielleicht auch zum Ende hin, weiß ich nicht, Reue zeigen oder feststellen, dass ihr Weg der falsche Weg war. Und was du sagst, das ist ja dann schon wieder, ich weiß nicht, ob das meinem Pro-Punkt, dass das alles recht subtil ist mit der Kritik, Abbruch tun würde. Ich würde sagen, nein. Aber vielleicht ist das der Grund, dass es eben nicht so explizit alles nochmal gezeigt wurde. Aber wahrscheinlich hätten ja auch schon 2, 3 Einstellungen einfach gereicht, ne? Wenn dir jemand auf der Treppe entgegenkommt, naja, genau. Vor deinem Apartment oder so. Genau. Also ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ist jetzt nicht so, dass es an der Zeit geschadet hätte, weil der hat auf jeden Fall eine ordentliche Laufzeit. Ich glaube 2:15 sogar oder so. Also
ich glaube 129 oder sowas.
Ja, ein Ticken Überlänge, also ein bisschen länger als 2 Stunden. Merkst du hier und da und vielleicht hätte es ihm tatsächlich ganz gut getan, die ein oder andere Sequenz ein bisschen zu kürzen und dann so ein paar Füller noch reinzuschieben, Ronny es erwähnt hat, um auch Ronny hier final auf deine Seite zu ziehen.
So, einen Punkt habe ich noch, dann bin ich soweit durch. Und zwar dadurch, dass du so ein bisschen diesen einseitigen Fokus hast auf Medien sind böse und FBI sind böse, um es ein bisschen überspitzt jetzt zu formulieren, hatte ich so dieses Gefühl, dass du dieses krasse Nebendarsteller-Ensemble hast, dass alle dadurch so ein bisschen in Stereotype gezwängt werden. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an der klassischeren Handhabung von Eastwood. Ja. Also du hast zum einen den erfolglosen, aber barmherzigen Anwalt. Du hast die naive, aber natürlich die sehr liebevolle Mutter. Du hast den gewissenhaften, aber rücksichtslosen Agenten und du hast natürlich, kennt man so, das ist echt ein bisschen klischeebehaftet, diese egoistische Reporterin, die sogar fast über Leichen geht, um da in ihre Story zu kommen. Und, das fand ich ein bisschen schade für Olivia Wilde, die irgendwann mitten im Film plötzlich den 180-Grad-Turn macht.
Und das fand ich so ein bisschen, ohne dass danach noch ein bisschen mehr kommt, wo ich mir dachte, nein, ich hätte den 180-Grad-Turn, nehme ich mit, sehr gerne sogar. Aber dann gibt mir mehr als das die Szene, wo es passiert und das war es dann für den Rest des Films gefühlt so ein bisschen.
Ja, genau. Dann steht sie da mit feuchten Augen irgendwo in der zweiten Reihe und dann...
Genau, damit. Und dann haben wir es das letzte Mal gesehen, so nach dem Motto. Ne? Ja, genau. Also das, ja, da hätte ich mir dann auch noch eine extra Szene gewünscht. Nee, also, ja.
Ist aber vor allem, um es trotzdem nochmal ein bisschen abzufedern, nochmal der Beweis dafür oder für mich der Beweis dafür, wie stark halt Paul Walter Hauser hier spielt. Oder wie frei er auch spielen darf und diese Verkörperung von Richard Jewell halt hier einfach darbietet. Das ist halt echt Sahne.
Jo,
kriegen wir das noch in ein Fazit?
Klar. Kann ich nochmal das Wort zweckmäßig verwenden? Nein.
Ja, bitte gerne.
Ja, Fazit. Clint Eastwood-Film im besten Sinne. Ihr habt sicherlich alle mindestens schon mal einen gesehen. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Man bekommt absolut solide, zweckmäßige Hollywood-Kost geboten mit einem herausragenden Ensemble, wo nochmal der Hauptdarsteller tatsächlich maximal glänzen kann. Und viel mehr muss jetzt eigentlich an der Stelle auch gar nicht mehr gesagt werden. Den kann man auf jeden Fall sehen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dafür zwangsläufig ins Kino gehen müsst. Wenn wir aufs Einspielergebnis gucken, würde ich sagen, ja. Ihr könnt aber auch einfach vielleicht die zwei, drei Monate warten, wenn ihr wollt. Der läuft nicht weg. Ich habe gesagt, der altert gut. Selbst wenn er euch in 2 Jahren irgendwie in die Hände fällt, weil er irgendwie doch vom Radar verliert. Richard Jewell könnt ihr euch jederzeit geben. Und ich würde sagen, will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, verspreche euch, aber das ist keine verschwendete Zeit.
Ja.
Kann man auf jeden Fall machen.
Auch von meiner Seite nochmal, Richard Jewell ist für mich ein klassisch inszeniertes, aber keineswegs altbackenes Drama über die Macht der Meinungsbildung. Und handwerklich liefert Clint Eastwood hier ein fehlerfreies Lehrstück, kann man sagen, ab, in dem sich vor allem Paul Walter Hauser halt richtig profilieren kann. Leider läuft für mich der restliche Cast nicht so ganz natürlich auf und auch die Geschichte an sich verliert so ein bisschen oder verliert ohne den Blick auf das soziale Gefüge vor allem, abseits der Hauptfigur, etwas an Biss. Dennoch ist Richard Jewell halt ganz klar ein weiterer Film in der langen Liste von Clint Eastwood, den man ohne große Einschränkungen empfehlen kann. Punkt.
D'accord. Ausrufezeichen.
Ab heute, 25.06. im Kino, alle Infos in der Podcast-Beschreibung dazu.
Cool. Podcast-Beschreibung, du hast es angesprochen.
Genau, Podcast-Beschreibung, da gerne lesen, da auch bei uns auf die sozialen Medien gucken, uns kontaktieren. Wie fandet ihr den Film? Seid ihr froh, jetzt darüber gehört zu haben oder fandet ihr ihn vielleicht gar nicht so schlecht, weil ihr ihn schon gesehen habt? Dann gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Genauso wie der gleichnamige Hashtag dazu.
NSRT Podcast.
Wunderschön. Und wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken.
Da gebe ich dir recht.
Dann würde ich sagen, ich hab die Uhr ein bisschen aus den Augen verloren. Vielleicht mit ein bisschen Überlänge dieser Folge, aber.
Kann gar nicht sein.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, Dito, finde ich auch. War super
cool.
Wir gehen
mit ganz aktuellem Stuff hier wieder aus der Sendung raus und ich hoffe, jeder nimmt was mit da draußen.
Ja, tagesaktuell. Auch von meiner Seite hat mir viel Spaß gemacht. Waren wieder einigermaßen d'accord. Ich bin begeistert. vielen Dank von deiner Seite auch fürs Thesen vorbereiten und fürs Synopsis schreiben natürlich.
Bitte
und fürs
gerne.
Überhaupt mit Dasein am anderen Ende des Sprachrohrs. Und vielen Dank für alle da draußen, die sich hier der Zuhörerschaft weiß ich nicht, dazuzählen möchten. Ja, keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich hier zu weit gehe, wenn ich die Leute da vor einen Laster schmeiße.
Den Sack einfach
ich zähle nicht zu deren Zuschauerschaft. Ich bin doch hier nur aus Versehen mal direkt Stopp gedrückt. Alles gelöscht. Nee, nächste Woche Update-Folge.
Wir sind wieder,
dabei.
Bis
danke,
dahin.
Bleibt gesund.
Tschö.
Ciao.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.